Entdeckungsgeschichte der Dinosaurier. Die Entdeckungsgeschichte der Dinosaurier umfasst Funde und Forschungsarbeiten, die zum heutigen Verständnis der Dinosaurier führten. Fossilien dieser Tiere sind mittlerweile von allen Kontinenten bekannt, einschließlich Antarktika. Sie stammen aus Gesteinsschichten, die zwischen 66 und 245 Millionen Jahre alt sind. Die Vögel gelten als direkte Nachfahren der Dinosaurier und sind somit die einzigen heutigen Nachkommen dieser Lebewesen. Dinosaurierfossilien werden bereits seit Tausenden von Jahren gefunden. In China wurden sie zum Beispiel als Drachenknochen gedeutet und könnten den Stoff für die Greifensage geliefert haben. Die wissenschaftliche Erforschung der Dinosaurier begann im 19. Jahrhundert in England. Die Gruppenbezeichnung Dinosaurier wurde 1842 von dem Anatomen Richard Owen geprägt, der damit ursprünglich drei Gattungen zusammenfasste. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde in Nordamerika eine Vielzahl weiterer Gattungen entdeckt. Diese kamen durch die berühmten Knochenkriege ans Licht, die zwischen den Rivalen Othniel Marsh und Edward Cope ausgetragen wurden. Von 1909 bis 1911 lieferten Grabungskampagnen in der Tendaguru-Formation im damaligen Deutsch-Ostafrika bedeutende Fossilien. Sie sind sowohl für das Museum für Naturkunde in Berlin als auch international von großer Wichtigkeit. Heutzutage finden Fachleute in vielen Regionen der Erde neue Funde, etwa in Indien, Argentinien, Madagaskar, Antarktika und vor allem in China. Seit den 1970er Jahren wird die Dinosaurierforschung im Rahmen der sogenannten Dinosaurier-Renaissance besonders intensiv betrieben. Auch in Deutschland werden zahlreiche wichtige Entdeckungen gemacht. Derzeit laufen dort mehrere Grabungsprojekte. Frühe Entdeckungen. Dinosaurierfossilien wurden bereits vor Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Jahren entdeckt, doch niemand konnte damals ahnen, welche Überreste man da gefunden hatte. Besonders fossile Trittsiegel zogen früh die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich, lange bevor die ersten Knochenfunde gemacht wurden. Forschungen des französischen Paläontologen Paul Ellenberger zeigen, dass die südafrikanischen Sandy-Spuren großer Echsen genau kannten. Sie zeichneten sogar Tiere, die Iguanodonten ähnelten. In Südamerika ritzte ein Volk Zeichen in Felsen, die auf dreizähige Spuren von Theropoden hinwiesen. Diese Bilder stellten gigantische Vögel dar. Trittsiegel im Rheintal in Deutschland könnten zudem die Nibelungensage mit Siegfried, dem Drachentöter, beeinflusst haben. In China stieß man bereits vor etwa 2000 Jahren auf Überreste, die Changku als Drachenknochen bezeichnete. Möglicherweise handelte es sich dabei um Dinosaurierknochen. Völker der Steppe könnten aus Funden von Protoceratops-Knochen in den Einöden Zentralasiens die Greifensage entwickelt haben. 1677 beschrieb Robert Plott in Oxford ein ungewöhnlich großes Bruchstück eines Oberschenkelknochens. Es stammte aus einem Steinbruch in Cornwall in Oxfordshire. Ursprünglich nahm Plott an, es handle sich um das Skelett eines Elefanten, den Römer nach Britannien gebracht hatten. Da sich Elefantenknochen aber als zu unterschiedlich erwiesen, vermutete er schließlich, es könnte ein Überrest eines Riesen aus biblischer Zeit sein. Heute lässt sich anhand einer Zeichnung erkennen, dass der Knochen vom unteren Ende des Oberschenkelknochens eines Megalosaurus stammt. Entdeckungen in England und die Erstbeschreibung der Dinosaurier. Gideon Mantell, ein englischer Arzt, war der Erste, der von einer Gruppe urzeitlicher Riesenreptilien wusste und sie erforschte. Bereits 1820 fand seine Frau Mary Mantell den ersten fossilen Zahn. Einige Jahre später, nach weiteren Funden, nannte er das gefundene Tier Iguanodon. Der erste Dinosaurier, der als solcher erkannt und beschrieben wurde, beruhte auf einem Kieferfragment mit Zähnen, das der Amateurpaläontologe William Buckland in der Nähe von Oxford entdeckte. James Parkinson erwähnte das Tier 1822 in einem Artikel. Es erhielt den Namen Megalosaurus Bucklandi. Zu dieser Zeit stellte man sich das Tier als riesige, auf vier Beinen laufende, varanähnliche Echse vor. Buckland selbst interessierte sich weniger für die Riesenechsen als vielmehr für Beweise der biblischen Sintflut. Er nannte diese neue Forschung über Urzeitwesen Untergrundwissenschaft und wollte sie mit der Kirche vereinbaren. Erst als er 1824 einen Artikel von Gideon Mantell las, in dem dieser Zähne erwähnte, die er inzwischen Iguanodon nannte, fürchtete Buckland um seinen Ruhm. Er veröffentlichte daher eine umfangreichere wissenschaftliche Beschreibung des Megalosaurus. 1825 veröffentlichte Gideon Mantell dann eine Beschreibung des Iguanodon. Der Name leitet sich von den leguanähnlichen Zähnen ab und bedeutet Leguanzahn. Um 1820 hatte er bereits Knochen gefunden, ordnete sie jedoch zuerst einem Ichthyosaurus zu. Richard Owen, ein englischer Anatom, führte den Begriff Dinosaurier ein. 1842 fasste er Megalosaurus, Iguanodon und Hylaeosaurus zu einer Gruppe zusammen und nannte sie Dinosaurier. Erste Entdeckungen in Amerika und die Knochenkriege. 1858 wurde das erste fast vollständige Dinosaurier-Skelett in Nordamerika entdeckt. William Parker Folk hörte von einem Arbeiter, der im Mergel einer Farm nahe Haddonfield in New Jersey Knochen gefunden hatte. Er erkannte schnell, wie bedeutsam dieser Fund war. Der Anatom Joseph Lady untersuchte das Tier und benannte es zu Ehren von Folk als Hadrosaurus folki. Überraschend zeigte sich, dass dieser Dinosaurier vermutlich auf zwei Beinen lief. Folks Entdeckung löste in den Vereinigten Staaten eine wahre Dinomanie aus. In den folgenden Jahren entwickelte sich eine erbitterte Feindschaft zwischen den Dinosaurierforschern Edward Drinker Cope und Othniel Charles Marsh. Eine Rivalität, die schließlich in den berüchtigten Knochenkriegen gipfelte. Der Konflikt nahm vermutlich im Jahr 1870 seinen Anfang, als Cope den Schädel eines neu entdeckten Meeresreptils namens Elasmosaurus versehentlich am falschen Ende des Körpers platzierte. Marsh ließ es sich nicht nehmen, diesen Fehler scharf zu kritisieren, was Missgunst und Eifersucht zwischen den beiden Wissenschaftlern schürte. Die Auseinandersetzung zog sich über fast 30 Jahre hin und endete erst mit Copes Tod im Jahr 1897. Beide Forscher wollten sich gegenseitig übertreffen und suchten mit ihren Teams immer mehr Dinosaurierfossilien. Viele Knochenfunde gingen dabei verloren, weil sie zerstört oder durch Dynamit beschädigt wurden. Dennoch entdeckten sie gemeinsam 142 neue Dinosaurierarten. Davon gingen 86 auf Marsh und 56 auf Cope zurück. In jener Zeit benannten Forscher manche Dinosauriergattungen und Arten mehrfach. Häufig geschah dies durch die beiden Rivalen selbst oder in der Eile, so viele neue Arten wie möglich zu entdecken. Zunächst galt das Bild vom Dinosaurier als lebhaft und agil, doch durch die Funde von Marsh und Cope hielt man Dinosaurier immer öfter für träge und ungeschickt. Marsh nannte einen Sauropoden wegen seines winzig erscheinenden Kopfes sogar Morosaurus, also dumme Echse. Da Cope diese Gattung jedoch zuerst beschrieben hatte, heißt sie heute Camarasaurus. Erst seit den 70er Jahren setzte sich mehr und mehr das Bild vom lebhaften, aktiven Dinosaurier durch. Entdeckungen in Deutschland: Plateosaurus, Stenopelix und Compsognathus. Der erste in Deutschland entdeckte Dinosaurier wurde bereits 1834 gefunden. Das war einige Zeit, bevor die Gruppe Dinosaurier wissenschaftlich beschrieben wurde. Die Knochen stammten aus einer Tongrube östlich von Nürnberg und lagen in Gesteinsschichten der späten Trias. Der Nürnberger Arzt Friedrich Engelhardt fand sie und gab sie an Hermann von Meyer weiter, der die Wirbeltierpaläontologie in Deutschland begründete. 1837 beschrieb von Meyer den Fund erstmals unter dem Namen Plateosaurus engelharti und stellte fest, dass dieser Dinosaurier mit Iguanodon und Megalosaurus aus England verwandt war. Im Jahr 1847 wurde in Degerloch bei Stuttgart ein nahezu vollständiges, allerdings kopfloses Skelett eines Plateosaurus entdeckt. Der Paläontologe Theodor Plieninger ordnete es zunächst im Jahr 1857 der Gattung Belodon zu. Später wurde es von Friedrich von Huene in Gräßliosaurus pliningeri umbenannt. Weitere Überreste tauchten 1856 in der Nähe von Tübingen auf und wurden schließlich 1867 von Friedrich August von Quenstedt der Gattung Zanklodon zugeordnet. Von Quenstedt verwendete auch die Bezeichnung schwäbischer Lindwurm, die früher bekannt war, aber inzwischen als veraltet gilt. In der Folgezeit untersuchte man zahlreiche weitere Funde, vor allem in Baden-Württemberg, die oft unter den Namen Belodon, Gräßliosaurus oder Zanklodon beschrieben wurden. Einen weiteren Fund entdeckte man 1855 im Obernkirchen Sandstein am Harl, einem Höhenzug der Bückeberge in Niedersachsen. 1857 beschrieb Hermann von Meyer das Teilskelett ohne Schädel als Stenopelix waldensis. Dieses Fossil stammt aus dem Vealden und gehört somit in die frühe Kreide. Die genaue Zuordnung war lange unklar. Im Jahr 1887 ordnete Ernst Koken das Fossil erstmals den Dinosauriern zu. 1917 stellte Franz Baron von Nopza eine eigene Familie mit dem Namen Stenopelyxidae auf. Später revidierte er jedoch seine Einschätzung und betrachtete das Fossil als einen Hypsilophodontiden. Heute wird Stenopelix überwiegend als ein ursprünglicher Vertreter der Pachycephalosaurier angesehen. 1859 beschrieb Johann Andreas Wagner den kleinen fleischfressenden Compsognathus longipes. Das beinahe vollständige Skelett fand der Sammler Josef Oberndorfer in den Solnhofener Plattenkalken in Niederbayern. Wagner hielt es zunächst für eine Eidechse. Erst 1896 erkannte Othniel Marsh, dass es ein Dinosaurier war. Wo genau das Fossil ausgegraben wurde, ist unklar, weil Oberndorfer die Fundstelle nicht preisgab. Vermutet wird ein Steinbruch in der Nähe von Riedenburg. Die Solnhofener Plattenkalke sind eine besondere Fossillagerstätte, bekannt durch den Urvogel Archaeopteryx. Ein jüngerer Fund aus 2001 ist der sehr ursprüngliche Vogel Wellenhoferia grandis. 20. Jahrhundert. 1902 entdeckte der Fossiliensammler Barnum Brown in Montana in den Vereinigten Staaten ein riesiges Teilskelett. Henry Osborne beschrieb es 1905 als Tyrannosaurus rex. Lange Zeit galt dieses bis zu 14 Meter lange und 6 Tonnen schwere Tier als das größte fleischfressende Landtier. In den folgenden Jahren stießen Forscher auch am Red Deer River in Alberta auf bedeutende Fundstellen, unter anderem mit dem Horndinosaurier Styracosaurus. 1909 startete das Berliner Museum für Naturkunde eine große Expedition unter der Leitung von Werner Janensch nach Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania. Das Ziel war ein kleiner Ort namens Tendaguru. Dort entdeckte das Expeditionsteam unter anderem Kentrosaurus, einen Stegosaurier und Skelette des Brachiosaurus. Diese Funde sind heute im Berliner Museum für Naturkunde zu sehen. Ein aus mehreren Individuen zusammengestelltes Brachiosaurus-Skelett gilt als das höchste aufgebaute Dinosaurier-Skelett weltweit. Der deutsche Forscher Ernst Freiherr Stromer von Reichenbach entdeckte zwischen 1911 und 1914 in der ägyptischen Bahariya-Oase fossile Reste von 3 fleischfressenden Dinosauriern: Bahariasaurus, Carcharodontosaurus und Spinosaurus. In den 30er Jahren fand er Knochenreste des pflanzenfressenden Elefantenfußdinosauriers Ägyptosaurus. Stromer beschrieb Spinosaurus 1915, Carcharodontosaurus 1931, Ägyptosaurus 1932 und Bahariasaurus 1934. Eine Expedition aus den Vereinigten Staaten entdeckte in der inneren Mongolei Skelette und Nester mit Eiern von Protoceratops. Außerdem stießen die Wissenschaftler auf die Skelette eines Protoceratops und eines Velociraptors, die sich offenbar mitten in einem Kampf befanden und vermutlich von einem Sandsturm überrascht wurden. In der Mitte des 20. Jahrhunderts fand man vor allem in China zahlreiche Dinosaurierfossilien. Darunter war der Sauropode Mamenchisaurus, dessen Hals außergewöhnlich lang war. Plateosaurus und andere Prosauropodenfunde. Die größten Dinosauriergrabungen in Deutschland fanden in Trossingen in Baden-Württemberg und in Halberstadt in Sachsen-Anhalt statt. Dabei kamen zahlreiche Funde des Plateosaurus ans Licht. Allein in Trossingen wurden bei 3 großen Grabungen auf einer 80.000 Quadratmeter großen Fläche 750.000 Kubikmeter Erde abgetragen. Insgesamt entdeckte man beinahe 100 Funde, darunter 35 vollständige oder nahezu vollständige Skelette. Die erste Trossinger Grabung begann 1911 und endete 1912. Sie wurde von dem deutschen Paläontologen Eberhard Fraß geleitet. Er erfuhr von diesem Ort, weil Kinder dort beim Spielen einen Mittelfußknochen gefunden hatten. Die zweite Grabung leitete Friedrich von Hyene zwischen 1921 und 1923. Sie wurde vom American Museum of Natural History in New York mitfinanziert. Dieses Museum erhielt ebenfalls ein Skelett. Die dritte Grabung fand 1932 unter Reinhold Seemann statt und endete kurz vor dem geplanten Abschluss. Damals kam ein Arbeiter durch einen Steinschlag ums Leben und ein weiterer wurde verletzt. In Halberstadt wurden Arbeiter in einer Tongrube einer Ziegelei auf ein durch Sprengungen beschädigtes Skelett aufmerksam. Einige Knochen schickten sie an den Paläontologen Otto Jäkel, der 1909 mit Grabungen begann. Ab 1923 übernahm Werner Janensch die Leitung. Weitere Funde erfolgten 1937 und 1938 unter August Hemprich. Insgesamt stammen aus Halberstadt zwischen 39 und 50 Skelette. Viele wurden 1943 bei einem Bombenangriff auf Berlin zerstört. Neben den beiden großen Fundorten gibt es noch zahlreiche weitere Entdeckungen von Plateosaurus in Deutschland. Allein in Baden-Württemberg sind fast 20 Fundstellen bekannt, die meisten davon östlich von Nürnberg. In Ellingen stieß man beim Hausbau zufällig auf ein ganzes Knochenlager. Ein weiterer bedeutender Fund wurde 1988 beim Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals gemacht. In Deutschland häufig ist auch ein Prosauropode namens Sellosaurus, den Friedrich von Huene 1908 anhand eines Teilskeletts beschrieb. Ein anderer Fund wurde als Ephraasia bezeichnet und galt lange als junges Exemplar von Sellosaurus. Inzwischen wird die Gattung Sellosaurus jedoch als ungültig betrachtet. Die Art Sellosaurus gracilis heißt nun Plateosaurus gracilis. Ephraasia mit der Art Ephraasia minor gilt heute wieder als eigene Gattung. Die deutschen Plateosaurierfunde blieben lange unbeachtet. Erst in den vergangenen 30 Jahren gab es intensive Studien. Dadurch gehört Plateosaurus engelharti heute zu den am besten erforschten Dinosauriern weltweit. Weitere Knochenfunde. Neben Prosauropoden wurden auch Fleischfresser aus der deutschen Trias entdeckt. 1908 beschrieb von Huene die Art Halticosaurus longotarsus anhand weniger Überreste, die bei Pfaffenhofen im Stromberg in Baden-Württemberg gefunden wurden. 1932 und 1933 stieß Hugo Rühle von Lilienstern in Thüringen auf zwei Teilskelette bei Hildburghausen. Diese beiden Teilskelette zählen bis heute zu den vollständigsten Funden größerer Theropoden in Deutschland. Von Huene benannte sie zu Ehren von Lilienstern als Halticosaurus Liliensterni. 1921 wurde im Stromberg ein zerdrückter Schädel entdeckt und als Halticosaurus orbitoangulatus beschrieben. Spätere Untersuchungen ergaben jedoch, dass Halticosaurus orbitoangulatus ein Krokodil ist und Halticosaurus Liliensterni eine eigene Gattung darstellt. 1984 wurde sie von Welles als Liliensternus Liliensterni bezeichnet. Weitere Knochenfunde, zum Beispiel aus Halberstadt, könnten ebenfalls zu Liliensternus gehören. Aus der Triaszeit stammen auch Procompsognathus aus Baden-Württemberg und Avipes aus Thüringen. Procompsognathus wurde 1913 von Eberhard Fraß beschrieben, nachdem 1909 im Stubensandstein zwei fossiltragende Gesteinsblöcke entdeckt worden waren. 1991 kamen Paul Sereno und Rupert Wild zu dem Schluss, dass es sich um eine Chimäre handeln könnte. Nur das Restskelett sei einem Syntarsus-ähnlichen Theropoden zuzuordnen, während der Schädel zu einem Krokodilverwandten namens Saltoposuchus gehören könnte. Später zeigte sich, dass beide Skelettteile wahrscheinlich zum selben Tier gehörten. Die Einordnung von Procompsognathus ist nach wie vor umstritten. David Allen schrieb 2004, dass es kein Dinosaurier, sondern ein basaler Ornithodir sein könnte. Avipes wurde 1932 von Huene anhand von Mittelfußknochen aufgestellt, doch auch hier ist die Zuordnung zum Dinosaurier nicht gesichert. 1963 wurden in einer Tongrube bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern Knochen aus dem frühen Jura entdeckt. Der Grubenleiter übergab sie an den Studenten Werner Ernst. Diese Überreste, bestehend aus einem Schädel und einigen weiteren Knochen, kamen an die Universität Greifswald. Erst 1991 beschrieb Hartmut Haubold das Fundmaterial als Emmausaurus ernsti. Häufig wird Emmausaurus als ursprünglicher Thyreophore angesehen, der nicht zu den Ankylosauriern oder Stegosauriern gehört. Möglich ist aber auch, dass es ein primitiver Stegosaurier war. 1982 wurde im Wiehengebirge in Nordrhein-Westfalen ein weiterer Fund gemacht. Neben Knochen des Riesenfisches Lezichthüs tauchten auch Knochen auf, die zunächst dem Stegosaurier Lexovisaurus zugeschrieben wurden. Neuere Untersuchungen bestätigten dies jedoch nicht. Im Museum Hauf in Holzmaden fand sich lange Zeit ein Fossil aus dem Posidonienschiefer bei Ohmden, das als Vorderbein eines Plesiosauriers galt. Der Paläontologe Rupert Wild entdeckte jedoch, dass es sich um das rechte Hinterbein eines kleinen Sauropoden handelt. 1978 beschrieb er diesen Fund als Ohmdenosaurus liasicus. Bis heute ist unklar, wie sich dieser ursprüngliche Sauropode genau einordnen lässt. Ein Wirbelknochen eines weiteren Sauropoden aus Schichten des späten Jura in Nordbayern wird traditionell Cetiosauriscus zugeordnet. Zwischen 1980 und 1982 unternahmen Fachleute in Neden im Sauerland in Nordrhein-Westfalen eine bedeutende Grabung. Dort entdeckten sie die Knochen von 15 bis 20 Individuen der Gattung Iguanodon. Dabei handelte es sich vor allem um die Art Iguanodon atherfieldensis. Daneben war auch Iguanodon bernisartensis vertreten. Besonders bemerkenswert war der Fund eines jungen Tieres. Die Stelle war zuvor schon bei Mineraliensammlern beliebt, die erste Knochenstücke sicherten. David Norman untersuchte die Funde wissenschaftlich und stellte dabei auch Hinweise auf mögliche Hypsilophodonten und Theropoden fest. Fußspurenfunde aus Deutschland. Fußspuren von Dinosauriern aus der Trias finden sich besonders in Franken. Dort wurden viele Spuren kleiner Theropoden entdeckt. Charakteristisch ist die Spurengattung Coelurosaurichnus. Ein weiteres Gebiet mit Spuren liegt in Baden-Württemberg. Dort sind ebenfalls Abdrücke kleiner Theropoda-Dinosaurier zu sehen, die als Gralator bekannt sind. Besonders gut erhaltene Fährten fand der Lehrer Wilhelm Obermeier in der Nähe von Stuttgart. 1912 entdeckte er eine einzigartige Platte von 6 Quadratmetern mit über 100 Fußabdrücken. Sie ging bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg verloren. Heute sind nur noch Bruchstücke und eine Skizze erhalten. Ein bedeutsames Naturdenkmal aus dem späten Jura sind die Dinosaurierfährten von Barkhausen bei Bad Essen in Niedersachsen. An einer fast senkrechten Felswand sind mehrere Fährtenfolgen von großen Theropoden und Sauropoden zu sehen. Das größte Gebiet mit Dinosaurierspuren befindet sich in den Sandsteinablagerungen der niedersächsischen Unterkreide. Die frühesten Funde stammen ungefähr aus 1840 und liegen in Schichten des Beriasium. Große Bekanntheit erlangten die 1980 freigelegten Fährten von Münchehagen. Dort gibt es Sauropodenspuren, die von einem Besucherzentrum umgeben sind. 2004 entdeckte man in der Nähe eine neue Fundstelle mit deutlich ausgeprägten Abdrücken. Diese werden dem Pflanzenfresser Iguanodon und fleischfressenden Theropoden zugeordnet. Aus dem Sandstein von Niedersachsen stammen außerdem weitere Spuren von Iguanodon, die beim Sandsteinabbau geborgen werden. Viele Platten mit Abdrücken wurden Anfang des 20. Jahrhunderts wegen mangelnden Interesses zerstört oder beim Straßenbau eingesetzt. Ein wichtiger Spurensammler war der Oberlehrer Max Ballerstedt, der in Bückeburg eine große Sammlung zusammenstellte. Aus den Bückebergen stammt unter anderem die Spur eines sehr großen Theropoden namens Burkeburgichnus sowie Abdrücke, die Ankylosauriern zugeschrieben werden und Metatetrapus heißen. 2007 fand man dort die Dinosaurierfährten von Obernkirchen. Sie werden ebenso wie die Funde aus Münchehagen bis heute weiter freigelegt und erforscht. 21. Jahrhundert. Die meisten neuen Funde werden zurzeit in China und Argentinien gemeldet. In China haben Forschende einzigartige gefiederte Dinosaurier entdeckt. Einer davon ist der in 2000 entdeckte Microraptor Gai. Er besaß Konturfedern an Armen und Beinen. Einige Forschende vermuten, dass dieser Theropode mit 4 Flügeln von Baum zu Baum gleiten konnte. Neue Entdeckungen aus Deutschland. Aus der Jurazeit wurden in letzter Zeit besonders in Oker, in Goslar, in der Harzer Umgebung in Niedersachsen seit 1998 Dinosaurierknochen gefunden. Bis heute hat das Grabungsteam über 100 Tonnen knochenführendes Gestein geborgen. Unter den Überresten befinden sich Knochen von mindestens 11 Sauropoden-Individuen. Sogar einer ihrer Schädel wurde geborgen, was eine große Seltenheit darstellt und der erste derartige Fund in Europa ist. Die Funde wurden 2006 unter dem Namen Europasaurus holgeri wissenschaftlich beschrieben. Diese Art gilt als der kleinste bisher bekannte Sauropode. Ihre geringe Größe wird durch den von rezenten Tieren bekannten Prozess der Inselverzwergung erklärt und ist bei Dinosauriern der am besten dokumentierte Fall. Im März 2006 wurde ein neuer, fast vollständiger Fund aus Schamhaupten in Bayern beschrieben. Der kleine, nur 65 cm lange Theropode erhielt den Namen Juravenator starki. In einem Kalksandsteinbruch im Wiehengebirge bei Minden in Nordrhein-Westfalen wurden 1998 in der Ornatentonformation des Kaloviums Theropodenknochen entdeckt. 2016 folgte die wissenschaftliche Beschreibung als neue Gattung und Art mit dem Namen Wiehenvenator albati. Das gefundene subadulte Exemplar mit einer geschätzten Länge von etwa 9 Metern gilt als der größte bislang bekannte Raubsaurier in Deutschland und als einer der größten in Europa.